Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zwei Wochen vor der Nationalratswahl am 29. September trifft Österreich eine beispiellose Hochwasserkatastrophe. Die Folgen? Tausende Menschen müssen evakuiert werden. 5 Personen kommen ums Leben. Die Wasser- und Schlammmassen verwüsten unzählige Häuser und Ortschaften. Und Familien wie Betrieben wird die Existenzgrundlage geraubt. Und während die Aufräumarbeiten mittlerweile im vollen Gang sind und die Schäden zunehmend sichtbarer werden, verschärfen sich die Diskussionen über die politische Verantwortung für die Katastrophe. Hätte sich das Ausmaß der Schäden durch Naturschutzmaßnahmen abmindern lassen? Und wer ist schuld daran, dass es Österreich so hart getroffen hat? Darüber sprechen wir heute. Und wir reden darüber, was diese Katastrophe für die bevorstehende Nationalratswahl bedeutet. Michael Völker, du leitest das Ressort Chronik und Innenpolitik im Standard, das bei uns dieser Tage besonders gefordert ist. Kann man das Ausmaß der Schäden, die durch diese Unwetterkatastrophe entstanden sind, mittlerweile schon beziffern?
Eine konkrete Schadenssumme gibt es noch nicht. Da fehlt im Augenblick noch der Überblick. Aber woran man sich vielleicht orientieren kann, der Katastrophenfonds der Regierung wurde auf 1 Milliarde Euro aufgestockt. Sagen wir einmal, dass davon mehr als die Hälfte an die Betroffenen im Hochwasser gehen könnte. Und der Katastrophenfonds soll ja dort einspringen, wo es keine Versicherungsleistungen gibt. Üblicherweise sind die meisten Schäden durch Hochwasser eben nicht versichert. Die Versicherungen haben aber schon bekannt gegeben, worauf sie sich einstellen. Also die Wiener Städtische etwa hat einen Schaden von 100 Millionen Euro genannt. Das ist schon verdammt viel. Und die anderen Versicherungen wollten sich nicht so konkret festlegen, aber haben jeweils Beträge in zweistelliger Millionenhöhe genannt. Und da ist jetzt noch gar nicht dabei die gesamte Infrastruktur, also die Straßen, die kaputt gegangen sind, die Dämme, Kanalisation etc.
Also das ist schon ein ganzer Batzen. Wie sehr trifft denn so ein Ereignis den Staatshaushalt und damit auch uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Und wer kommt letztlich für diese Schäden auf?
Na, da gibt es zum einen den schon erwähnten Katastrophenfonds, der aus Steuergeldern natürlich finanziert wird. Also der wurde jetzt auf 1 Milliarde aufgestockt. Ich glaube, das werden wir uns als Steuerzahler leisten können. Dann gibt es natürlich die angesprochenen Versicherungsleistungen. Da gibt es eine Diskussion auch darüber, ob es nicht eine Art Pflichtversicherung auch für das Hochwasser geben soll. Der Schaden für den Staatshaushalt ist, glaube ich, überblickbar. Was noch nicht absehbar ist, ist auch der langfristige Schaden für die Wirtschaft, also für die Landwirtschaft, für die Weinbauern, für die Industrie, auch für die Wirtschaftsunternehmen. In Niederösterreich wurde etwa der Wurstunternehmer Wiesbauer, den wir, glaube ich, alle kennen, komplett unter Wasser gesetzt. Also da wird es auch sicherlich langfristige Schäden geben, die man in der Wirtschaftsleistung merken wird.
Jetzt ist diese Katastrophe nicht nur traumatisch für alle Betroffenen, sondern auch politisch sehr brisant, weil sie in die Hochphase des laufenden Wahlkampfs fällt. Am 29. September wird ja schon gewählt. Hat dieses Unwetter auch den Wahlkampf durcheinandergewirbelt?
Ja, mit Sicherheit. Also das hat uns 2 Wochen vor der Wahl erwischt. Der Wahlkampf hat einmal Pause gemacht, ein paar Tage zumindest. Jetzt merkt man, dass es langsam wieder losgeht. Geändert hat sich nicht viel. Die Kampagnen sind im Großen und Ganzen die gleichen geblieben. Aber was man schon merkt, die Zeit ist knapper geworden. Also üblicherweise ist ein Wahlkampf ja sehr konkret und sehr dicht durchgetaktet. Wenn da jetzt 4, 5 Tage rausfallen, dann wird den Parteien die Zeit extrem knapp. Also üblicherweise gibt es jeden Tag Pressekonferenzen, Touren durch Österreich, die ganzen Diskussionsveranstaltungen, die Fernsehduelle. Da ist einiges ausgefallen. Es wird nicht alles nachgeholt werden können. Also die restlichen Tage werden sicher dann etwas dichter sein.
Bisher waren im Wahlkampf vor allem die Themen Migration, Inflation im Mittelpunkt. Hat sich durch dieses Hochwasser etwas daran geändert? Reden jetzt plötzlich alle nur noch über Klima?
Es hat sich mit Sicherheit ein bisschen etwas geändert, aber ich glaube nicht allzu viel. Also das Klima ist natürlich jetzt ein größeres Thema geworden. Es ist aber nicht das beherrschende Thema. Was aber sicher passiert ist, für ein paar Tage hat das Hochwasser und der Umgang mit der Katastrophe alle anderen Themen verdrängt. Wir haben jetzt ein paar Tage nichts über Migration, über Asyl gehört. Wir haben nicht über Sicherheit gesprochen. Das bekommt, glaube ich, am ersten die FPÖ zu spüren, deren Themen jetzt da mal für ein paar Tage völlig in den Hintergrund getreten sind. Das, was die Leute aber offenbar nach wie vor am meisten interessiert und bewegt, sind die Themen Gesundheit, Pflege, Soziales. Und sobald der Eindruck des Hochwassers nachgelassen hat, gehe ich davon aus, dass Sicherheit und Migration auch wieder beherrschende Themen sein werden.
Was ich immer spannend finde in solchen Situationen ist, wie sich Parteien inszenieren in so einer Katastrophe. Wie sind denn deiner Einschätzung nach die Parteien aufgetreten?
Also inszeniert hat sich eigentlich keiner und keine, glaube ich. Es haben sich alle Spitzenkandidaten zurückgehalten. Am öftesten haben wir natürlich Karl Nehammer gesehen. Der war als Bundeskanzler gefordert, ist sehr oft aufgetreten. Er war auch Leiter des Krisenstabes. Wir haben die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein paar Mal gesehen. Daraus kann man ihr nicht wirklich einen Vorwurf machen. Sie ist die Landeshauptfrau in dem am stärksten betroffenen Bundesland. Und in Gummistiefeln ist jetzt eigentlich niemand aufgetreten. Nehammer im Pullover, Mikl-Leitner auch, aber das geht noch. Den Vorwurf der Inszenierung gab es tatsächlich gegen SPÖ-Chef Andreas Babler. Der ist ja Bürgermeister in Dreiskirchen und dort auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Der hat ebenfalls Wahlkampfpause gemacht und war als Katastrophenhelfer im Einsatz. Davon gibt es auch zwei Videos, wo er sich dann auch an die Bevölkerung wendet. Ich persönlich finde, dass das noch zulässig ist und dass es noch keine Inszenierung ist, aber die Kritik daran gibt es. Und wir erinnern uns an Bundeskanzler Viktor Klima, ebenfalls SPÖ, der in gelben Gummistiefeln dann im Wasser gestanden ist und betroffen geschaut hat. Das war Inszenierung und das war mit Sicherheit keine gute Inszenierung.
Mir kommt vor, dass nach den schnellen Zusicherungen von Hilfen die Diskussion zunehmend dahin geht, ob diese Katastrophe hätte verhindert oder abgeschwächt werden können. Was sagen denn Experten und Expertinnen in dem Feld?
Also kurz gesagt scheint es zwei, drei Maßnahmen zu geben, die helfen könnten und zu denen die Experten dringend raten. Das ist zum einen die Renaturierung, insbesondere von Flüssen, aber nicht nur von Flüssen, sondern auch von deren Umgebung. Und zweitens ein Stopp der rasenden Bodenversiegelung, die in Österreich ja sehr stark voranschreitet, oder eben auch eine Verlangsamung, vielleicht sogar eine Umkehr dieser Bodenversiegelung, wo man betonierte Flächen wieder aufbricht. Und darüber hinaus wird natürlich sehr viel über einen generellen Hochwasserschutz diskutiert.
Was sagen denn die Parteien genau zu diesen beiden Punkten? Wie sind die Standpunkte da verteilt?
Die ÖVP konzentriert sich auf Maßnahmen gegen das Hochwasser. Also die Renaturierung ist bei der ÖVP nur ganz am Rande ein Thema. Die niederösterreichische Landeshauptfrau wurde darauf angesprochen und hat gemeint, ja, da gibt es eh den einen Bach, der jetzt renaturiert wird und sie werden ein Naturschutzgebiet, ein weiteres, umwidmen. Damit ist es, glaube ich, nicht getan. Das ist eher eine sehr defensive Haltung, wie man das Thema herangeht, also dass man, weiß ich nicht, die Dämme ausbaut etc. Bei der FPÖ ist das, glaube ich, im Großen und Ganzen gar kein Thema. Die konzentrieren sich auf die Entschädigung und fordern da eine verpflichtende Entschädigung. Bei SPÖ-Grünen und NEOS wird da, glaube ich, schon etwas breiter darüber diskutiert. Da ist die Bodenversiegelung jedenfalls auch ein Thema, die Renaturierung sowieso. Ein Schlüssel in dem Ganzen sind natürlich die Bürgermeister. Die machen die Umwidmungen, also die sind quasi für die Bodenversiegelung verantwortlich und die könnten sie aufhalten. Aber da traut sich noch niemand wirklich drüber, die ÖVP nicht. Und die SPÖ auch nicht. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber möglicherweise haben da die Bürgermeister zu weitreichende Kompetenzen und ich glaube, dass es da mehr Abstimmung und Kontrolle bräuchte.
Die Grünen führen ja ins Feld, dass das EU-Renaturierungsgesetz, dem Umweltministerin Leonore Gewessler gegen ÖVP-Wunsch zugestimmt hatte, ein Schlüssel zur Hochwasserprävention sei. Das hast du jetzt auch gesagt, dass zumindest Expertinnen meinen. Gibt Ihnen diese Katastrophe recht mit Ihrer Haltung und mit Ihrem Alleingang damals beim Renaturierungsgesetz?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, die Grünen verspüren da auch eine gewisse Genugtuung und ihre Sympathisanten und Wählerinnen auch. Für die Grünen ist das eine Bestätigung. Die Renaturierung ist natürlich ein wesentliches Werkzeug im Kampf auch gegen Überschwemmungen. Ob das den Grünen politisch jetzt hilft, ist fraglich. Im Augenblick schaut es nicht unbedingt danach aus.
Besonders hart getroffen wurden Niederösterreich und Oberösterreich, die von ÖVP und FPÖ geführt werden. Beide Parteien haben sich in der Vergangenheit ja vermehrt gegen Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt. Müssen ÖVP und FPÖ sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie mitschuld sind daran, dass es Österreich jetzt so hart erwischt hat?
Die FPÖ weniger, die ist ja erst relativ kurz in den jeweiligen Landesregierungen vertreten. Die ÖVP kann man da schon eher in die Pflicht nehmen. Prinzipiell wäre ich mit Schuldzuweisungen aber vorsichtig, denn die ÖVP ist mit Sicherheit nicht schuld daran, dass sich in der Adria das Wasser so stark erwärmt hat und daher ganz andere Wassermengen in der Luft transportiert werden. Mhm. Den Klimawandel haben wir, glaube ich, alle zu verantworten. Aber die ÖVP ist schon eine Partei, die in erster Linie auf Wirtschaft und auf Wachstum setzt und sich dabei weniger um Umweltschutz und das Klima kümmert. Und die ÖVP ist natürlich auch die Bürgermeisterpartei. Als solches sind natürlich auch ganz wesentlich für die Umwidmungen und die Zubetonierungen und diese elenden Supermarktparkplätze an den Ortsausfahrten verantwortlich.
Ich glaube, die Differenzen zwischen Grünen und ÖVP und FPÖ könnten nicht größer sein. Weniger eindeutig sind für mich die Standpunkte von SPÖ und NEOS, die hast du schon angeschnitten. Wie gehen denn die Roten und die Pinken mit dieser Katastrophe um?
Wenn man sich die Wahlprogramme der SPÖ und der NEOS anschaut, dann findet man da etliche konkrete Punkte drinnen, anders als etwa im Programm der ÖVP, wo das Wort Renaturierung kein einziges Mal vorkommt. Die SPÖ war natürlich immer auch diese Autofahrerpartei, das ist sie immer noch. Und gerade wenn man nach Wien schaut, die Diskussion um den Lobautunnel und andere Straßenbauprojekte, Verkehr hat nach wie vor Vorrang vor Natur- und Klimaschutz. Aber was man schon sagen muss, unter Andreas Babler hat ein bisschen ein Umdenken stattgefunden, hat der Naturschutz eine andere Bedeutung bekommen. Da finden sich im Wahlprogramm jetzt etliche Punkte dazu. Es geht um Renaturierung, es gibt die Forderung nach einem Klimaschutzgesetz und es gibt im SPÖ-Programm sogar Überlegungen, eine eigene Öko-Staatsanwaltschaft einzuführen. Also das ist überhaupt ein völlig neuer Punkt in der Diskussion. Die NEOS gehen in ihrem Wahlprogramm ebenfalls sehr intensiv auf den Klimaschutz ein. Sie bekennen sich klar zur Renaturierung. Sie fordern einen Stopp des zügellosen Zubetonierens, wie es da heißt. Und es gibt auch etliche Vorschläge in Richtung eines neuen Fördersystems. Das Ganze steht natürlich ein bisschen im Widerspruch. Die NEOS verstehen sich ja auch als Wirtschaftspartei und fordern da auch eine gewisse Rücksichtnahme ein. Aber sie sprechen sehr deutlich ein Grundproblem an, das wir jetzt auch schon erwähnt haben, dass nämlich die Länder und Gemeinden ausschließlich für die Raumordnung und für die Flächennutzung zuständig sind und fordern da auch ein Umdenken.
Was sagen denn die Umfragen? Wie hat sich diese Hochwasserkatastrophe auf die Stimmung bei den Wählerinnen und Wählern ausgewirkt?
Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Es gibt tatsächlich zwei aktuelle Umfragen. Eine davon haben wir selbst in Auftrag gegeben. Beide Umfragen sind meines Wissens nach Montag und Dienstag im Feld gewesen, zu einem Zeitpunkt, als die Katastrophe eigentlich an ihrem Höhepunkt war. Experten sagen jetzt, dass es immer ein paar Tage braucht, bis sich dann so etwas auch setzt und bis sich die Leute ihre Meinung gebildet haben oder ihre Meinung auch geändert haben. Aber was in beiden Umfragen deutlich wird, der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ ist geringer geworden. Haben wir auch schon kurz darüber gesprochen. Die FPÖ hat von dieser Katastrophe gar nicht profitieren können. Sie hat ihr vielleicht auch nicht geschadet, aber möglicherweise hat sie der ÖVP ein wenig genützt, weil sich Karl Nehammer mit unter Anführungszeichen ruhiger Hand ein bisschen als Bundeskanzler da in Szene setzen konnte. Ich glaube, er hat den Job gemacht, den man von ihm als Bundeskanzler erwarten kann. Er hat jedenfalls keine Fehler gemacht. Also die ÖVP liegt gut und hat den Abstand zur FPÖ verringert. In unserer Umfrage liegt die ÖVP jetzt bei 25%, die FPÖ immer noch bei 27%. die SPÖ deutlich abgeschlagen bei 20%. In der anderen Umfrage von OGM ist der Abstand sogar noch geringer. Da liegen FPÖ und ÖVP nur noch 1 Prozentpunkt auseinander. Wenn man jetzt die Schwankungsbreite berücksichtigt, könnte man davon ausgehen, dass bis zur Wahl noch einiges möglich ist. Die Meinungsforscher sagen, dass das Hochwasser nicht sehr viel bewegen wird. Und wenn, dann im Prozentpunktbereich, aber genau dieser Prozentpunktbereich kann den Ausschlag geben im Rennen um Platz 1 zwischen FPÖ und ÖVP, kann aber auch entscheidend sein im Rennen um den 4. Platz, wo in allen Umfragen bis jetzt die Neos voranliegen, aber ganz knapp dahinter die Grünen. Kann sein, dass die Grünen jetzt doch noch ein bisschen einen Anschub bekommen und vielleicht dieses 1 Prozentpunkt wettmachen und dann doch vor den Neos zu liegen kommen.
Werden wir sehen, ob diese Katastrophe bei der Wahl zumindest noch das ein oder andere entscheidende Prozent bewirken können wird. Vielen Dank, Michael Völker, für diese Einschätzung.
Sehr gerne.
Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Hochwasserkatastrophe und die Folgen dieses Unwetters lesen Sie natürlich auf der standard.at. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, jetzt geht es gleich weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über die jüngsten Ereignisse im Libanon, wo erneut massenweise Kommunikationsgeräte der Terrormiliz Hisbollah explodiert sind. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am gestrigen Dienstag sind im Libanon zahlreiche Pager von Hisbollah-Mitgliedern zeitgleich explodiert. Insgesamt wurden dabei 12 Menschen getötet und mehrere tausend Menschen verwundet. Wir haben im Thema des Tages darüber berichtet. Am Mittwochabend wurde dann eine erneute Explosionswelle gemeldet. Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge wurden dabei mindestens 20 Menschen getötet und mehr als 450 Menschen verletzt. Die explodierten Pager und Kommunikationsgeräte dürfen dabei vor allem die mittlere und höhere Führungsriege der Hisbollah getroffen haben. Es ist der bisher schwerste Schlag gegen die Terrormiliz. Der Angriff wird Israels Geheimdienst zugeschrieben. Offiziell wurde die Aktion weder bestätigt noch dementiert. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte am Mittwoch aber, dass der Krieg in eine neue Phase eintrete. Der Schwerpunkt verlagere sich vom Gazastreifen auf das nördliche Grenzgebiet, wohin auch Truppen verlegt werden. Und zweitens, Russland versucht massiv Wahlen in Europa und in den USA zu manipulieren. Das zeigt ein neues Datenleck der russischen Firma Social Design Agency, das die Süddeutsche Zeitung ausgewertet hat. Demnach führt die Agentur eine groß angelegte Desinformationskampagne in sozialen Medien, die Millionen von Fake-Accounts nutzt, um im Auftrag des Kremls Propaganda zu verbreiten. Ziel sei es, rechtsextreme Parteien in Europa wie die AfD zu stärken oder auch Donald Trump in den USA und die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Mitarbeiter der Social Design Agency haben allein in den ersten 4 Monaten des Jahres fast 34 Millionen Kommentare verfasst und fast 40.000 Inhalte wie Videos, Memes und Grafiken für soziale Medien produziert. Die Kampagnen beeinflussen sowohl europäische als auch US-amerikanische Wählerinnen und Wähler, indem sie politische Spaltungen vertiefen und Desinformationen über Politiker wie Kamala Harris verbreiten. So wurde etwa das mehrfach widerlegte Gerücht verbreitet, Harris hätte vor einigen Jahren bei einem Autounfall Fahrerflucht begangen. Jetzt ist klar, dieses Gerücht wurde im Auftrag des russischen Kreml in Umlauf gebracht. Mehr dazu und alles zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at, geben Sie uns eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Das hilft uns, von noch mehr Menschen gehört zu werden. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.